Ein milder Tag im Januar. Draußen scheint die Sonne, das Thermometer steht deutlich in den Plusgraden. Dennoch ist Johannes Freitag in die Umkleidekabine gegangen, um sich dick einzupacken.
Dicke Handschuhe, dicke Mütze, die dicken Stiefel.
Ja, man nimmt gleich so 2-3 Schuhgrößen größer, also das ist jetzt 45 hier. Also man hat hier richtig eine dicke Isoliersohle unten drunter hier. Die Schuhe sind spitze. Ich neige eigentlich zu kalten Füßen, aber da habe ich noch nie kalte Füße gehabt.
So.
Dann steigt Freitag in eine dick gefütterte Hose und zieht sich einen ebenso dick gefütterten Parker über. Er sieht aus wie ein Eskimo auf großer Tour.
Aber lieber komisch aussehen als frieren. So. Die Sachen haben wir auch in der Antarktis. Also da kann man auch bei minus 40 Grad eigentlich noch sich wohlfühlen.
Johannes Freitag ist Wissenschaftler am AWI, dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. In die Antarktis will er zwar nicht, aber er hat im Eislabor zu tun. So heißt am AWI ein Laborkomplex, in dem Tag und Nacht Dauerfrost herrscht. Temperaturen wie in der Tiefkühltruhe. Hier untersuchen die Forscher Proben, die keinesfalls auftauen dürfen. Eis aus den Tiefen der Antarktis oder von den Gletschern Grönlands. Wir gehen den Gang entlang bis zu einer wuchtigen Tür. Sie sieht aus wie die Tür eines Kühlschranks, nur viel größer. Maria Hörhold, eine Kollegin von Freitag, wartet schon. Sie öffnet die Tür zur Schleuse. Hier herrscht noch kein Frost, aber es ist kühl. Nur ein paar Grad über Null. Wir gehen hinein und Hörhold steuert eine Ecke an, in der sich Kisten aus Styropor stapeln. Die Kisten enthalten Bohrkerne. Das sind Stangen aus Eis, armdick und meterlang. Die Bohrkerne stammen aus der Antarktis. Dort haben die Forscher einen Spezialbohrer tief in den Eispanzer getrieben. Einen Eispanzer durchschnittlich 3 Kilometer dick.
Ja, man bohrt also immer Meter für Meter. Man fräst sozusagen den Zylinder ins Eis und bohrt so weit runter, bis der Zylinder also vollständig im Eis steckt. Und dann hebt man den Zylinder mit dem entsprechenden Eiskern im Rohr hoch. Und das ist ja ungefähr 1 Meter lang. Und dann schiebt man ihn wieder ins gleiche Loch rein und dann geht's weiter.
Bis zu 3 Jahre dauert eine Bohrung. Dann ist der Bohrzylinder am Fuß des Eispanzers angelangt und kann nicht mehr weiter. Dann haben die Forscher rund 3000 Bohrkerne zutage gefördert. Ein Forschungsschiff hat sie im Tiefkühldeck nach Bremerhaven transportiert ins Eislabor am Alfred-Wegener-Institut. Hier nimmt man das Eis genau unter die Lupe, untersucht es nach allen Regeln der wissenschaftlichen Kunst. Und zwar aus gutem Grund.
Eis ist natürlich ein perfektes Klimaarchiv der Erde und zwar speichert es sozusagen nicht nur die Temperatur, sondern man kann also auch Zeitreihen der Atmosphäre aus diesem Eiskern ziehen. Das heißt, man kann sich anschauen, wie sich zum Beispiel der CO2-Gehalt in der Atmosphäre mit der Zeit geändert hat. Die ganzen Treibhausgase, die ja wichtig für das Klimasystem sind.
Eine der meterlangen Eisstangen wollen Johannes Freitag und Maria Hörhold nun untersuchen.
Wir müssen den Kern so zerschneiden, dass wir Proben halt aufteilen können. Und da müssen wir uns jetzt die entscheidenden Proben rausschneiden.
Die beiden wuchten eine der Styroporkisten hoch und schleppen sie durch eine weitere Tür. Auch wieder eine Kühlschranktür. Hinter ihr ist es richtig kalt.
Minus 19. Das ist eine Temperatur, wo nicht so viel sublimiert, wenn man mit dem Eis jetzt arbeitet und wo es sich noch aushalten lässt.
Sublimieren, das ist etwas Ähnliches wie Schmelzen. Nur, dass das Eis nicht flüssig wird, sondern gasförmig. Ein wenig sieht es hier aus wie im Werkraum einer Schule. Überall Werkbänke, in der Ecke eine Stichsäge. Daneben ein Schrank mit einer Glastür, darin ein Computer mit Bildschirm.
Die PCs und auch vor allem die Bildschirme halten diese Kälte nicht so gut aus. Deshalb haben wir immer so kleine Schränke hier gebaut, die wärmen unsere Rechner.
Johannes Freitag öffnet die Kiste mit der Nummer 2592 und holt einen der Bohrkerne heraus, eingewickelt in Plastikfolie.
Das ist ja auch wertvolles Gut. Und die kriegt man nicht so einfach wieder.
Freitag wickelt den Bohrkern aus der Plastikfolie. Er sieht gar nicht aus wie Eis, sondern wie fester alter Schnee.
Das Eis der Antarktis ist ja im Grunde auch gesinterter Schnee. Und hier sind wir jetzt, sehen Sie hier an dieser Etikette, Beck 19, das ist 19 Meter. Wir sind also noch relativ nah an der Oberfläche, also 19 Meter Tiefe. Da ist der Schnee noch nicht so stark kompaktiert, dass man ihn als Eis ansehen würde. Ne? Er ist noch nicht klar, ist noch milchig, weil da noch relativ viel Luft dazwischen ist.
Gerade mal 20 Jahre alt ist der Schnee, den Freitag jetzt in den Händen hält. Ein Burgherrn aus 3000 Metern Tiefe dagegen ist viel, viel älter.
Da kommt man schon gut auf 800.000 Jahre.
Jetzt nimmt Freitag den Eisstab und trägt ihn zur Stichsäge in die Ecke.
Ja, also der Kern, der wird zerschnitten, weil der natürlich für mehrere Untersuchungen genutzt wird. Und werden also Teile in verschiedene Labore geschickt. Also da geht es einmal um den Staubgehalt, einmal um die chemischen Spurenstoffe im Eis. Dann wird ein Teil natürlich genutzt für die Luftanalyse, für die Gasanalyse. Dann haben wir andere Teile, die werden wir für Strukturuntersuchungen nutzen, also uns die Kristalle und so weiter anschauen.
Im Moment werkeln 3 Polarforscher an den Eiskernen herum. Deutlich hektischer geht's zu, wenn eine neue Schiffsladung aus der Antarktis eintrifft.
Wir können 10, 15 Leute gleichzeitig arbeiten und die sind auch notwendig, wenn also die langen Kerne kommen, also wenn jetzt mal 1000 Meter Eis geschnitten werden soll, das kann man nicht alleine machen, sondern das macht man also in so einer Gruppe von 10, 15 Leuten und dann wird hier Tag und Nacht gearbeitet.
Aber Tausende von Bohrkernen lagern mittlerweile am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Im Eislabor selber finden nur die wenigsten Platz. Als Lagerfläche ist es schlicht zu klein.
Dafür haben wir einfach zu viel Eis im Laufe der Jahre gesammelt. Dafür haben wir eine Kühlhalle im Fischereihafen Bremerhaven angemietet.
Die Eisblöcke sind zerschnitten. Jetzt geht's an die wissenschaftlichen Analysen. Die finden in einem Nachbarraum statt.
Ja, da gehen wir gleich mal in das Messlabor. Da müssen wir mal kurz durchs Warme durch.
Eine Viertelstunde bei minus 19 Grad. Eisige Füße, steif gefrorene Finger. Wir sind froh, als wir die Tür hinter uns zumachen und in der Schleuse stehen. Im Warmen oder besser im vermeintlich Warmen.
Ja, hier vorne, ich meine, man glaubt es kaum, aber das ist hier plus 4 Grad. Ne? Das ist eigentlich gefühlte 20 Grad plus. Und jetzt kommt es erst richtig. Ah.
Johannes Freitag öffnet die Tür zum Flur. Der ist ganz normal auf Raumtemperatur geheizt. Doch nach einem Ausflug in die Tiefkühltruhe kommt es einem so vor, als hätte man die Tür zu einer Sauna aufgemacht. Bevor es in die Eiseskälte des Messlabors geht, wärmen wir uns ein paar Minuten im Büro von Peter Lemke auf. Er leitet am Alfred-Wegener-Institut den Fachbereich Klimawissenschaften.
Wenn man sich mal veranschaulicht, was ein Eisschild eigentlich ist, aus dem man einen Eiskern rauszieht, dann wird man sehen, dass man eine ganze Menge aus den Eisschilden erlernen kann.
Jedes Jahr fällt in der Antarktis rund 1 Meter Schnee. Da es immer kalt ist, schmilzt der Schnee nie und bleibt liegen. Also kommen Jahr für Jahr immer mehr Schichten dazu. Der neue Schnee fällt auf den alten und drückt ihn immer stärker zusammen. So entstand der Eisschild der Antarktis, 3 Kilometer dick. Das Entscheidende für Peter Lemke und seine Leute:
Im Schnee wird Luft mit eingeschlossen und je mehr Schnee auf ein Eisschild drauf fällt, desto schwerer ist das Gewicht und unten werden Luftbläschen eingeschlossen, die dann archivierte alte Luft, 800.000 Jahre alte Luft enthalten. Die kann man untersuchen auf CO2-Gehalt, auf Methan und Lachgas. Und dadurch kriegen wir ein tolles Signal über die Änderung des CO2s, des Kohlendioxids in der Atmosphäre über die letzten 860.000 Jahre.
Daraus lässt sich ablesen, wie das Klima längst vergangener Epochen aussah.
Aus einigen Proben sieht man, dass die Temperatursprünge innerhalb von 10 Jahren passieren können, nicht? Die Wissenschaftler vermuten, dass das eine Folge der veränderten Zirkulation im Nordatlantik zum Beispiel gewesen ist. Und man sieht auch die langsamen Übergänge über 80.000 Jahre, wie sich eine Eiszeit aufbaut und 20.000 Jahre, wie sie langsam wieder zerfällt.
Besonders interessant, in den Eiszeiten der Vergangenheit war der Gehalt des Treibhausgases CO2 relativ niedrig, in den Warmzeiten dagegen relativ hoch. Die Fachleute messen ihn in CO2-Molekülen pro Millionen Luftmolekülen. Als die Forscher die Eisbohrkerne in ihrem Labor systematisch untersuchten, stießen sie auf aufschlussreiche Resultate.
Die haben gezeigt, dass wir in den Eiszeiten 180 Teile pro Million an CO2-Konzentration hatten, während der Warmzeiten 280 und wir haben zurzeit 380. Also man sieht schon, wir haben das geschafft, in kurzer Zeit das zu verdoppeln.
Und zwar durch massives Verbrennen von Öl, Kohle und Erdgas. Die Ergebnisse aus dem Eislabor zählen zu den wichtigsten Indizien, die belegen, dass der Mensch das Klima tatsächlich verändert. Die Resultate aus Bremerhaven werden dabei kombiniert mit anderen Methoden, etwa der Analyse von Sedimentproben, also Gesteinsproben. Der Grund?
Man gewinnt größere Sicherheiten in der Analyse des Signals, wenn man mehrere Quellen benutzt. Und sicherlich sind die Eiskerne eine sehr gute Quelle. Die einzige Quelle, aus der man die Zusammensetzung der Atmosphäre herausbekommt, weil man alte Luft archiviert. Aber man kriegt natürlich aus den Sedimentkernen Temperatursignale heraus und die kann man vergleichen und man kann eine ganze Menge daraus lernen, weil man die Sedimentkerne auch an verschiedenen Stellen der Erde nehmen kann.
Nun gehen wir ins Messlabor. Hier ist es minus 15 Grad kalt. Zum Glück ist die Luft trocken und warm angezogen können es Freitag und seine Forscherkollegen hier ein ganzes Weilchen aushalten.
Ach, das kann schon mal so ein Vormittag sein, ne? Dass man dann so mehrere Stunden hier ist. Und ich meine, es hält ja auch frisch. Also das Beste ist, wenn man morgens also noch so ein bisschen verschlafen, wenn man da ins Kalte geht, da wacht man sofort auf und kann man also arbeiten.
Freitag will ein Stückchen Eis, das er vorhin vom Bohrkern abgesägt hat, im Detail untersuchen. Dazu muss er dessen Oberfläche vorsichtig abhoben. Das passiert mit einem Gerät namens Mikrotom.
Ja, ist ein Hobel, ein sehr feiner Hobel und ein sehr genauer Hobel. Und da muss man zuerst die Eisprobe auf ein Glas kleben. Und das Kleben macht man mit Wasser, denn das Wasser gefriert ja sofort und klebt also dann die Eisprobe an das Glas. Und das mache ich jetzt hier, mal so ein paar Tropfen.
Es dauert keine Minute, schon ist das Eis auf der Glasplatte festgefroren. Schicht für Schicht schabt der Hobel die obersten Lagen des Eisstückes ab. Die abgeschabte Oberfläche will sich Johannes Freitag im Computer ansehen. Dazu spannt er das Eisstückchen in einen Spezialscanner ein. Der funktioniert im Prinzip ganz genauso wie der Scanner, mit dem man zu Hause alte Urlaubsfotos in den PC einliest.
Also es ist natürlich von der Qualität etwas besser. Also die Auflösung ist also bei Weitem höher und es muss kältetauglich sein. Nicht jeder Scanner ist kältetauglich.
Ein paar Minuten muss Freitag einstellen und justieren. Dann fährt ein heller roter Lichtfächer über das Eisstück. Die Daten sind im Rechner.
So, jetzt haben wir hier das Bild. Das war jetzt die Oberfläche von einem Kern aus der Antarktis.
Zu sehen ist ein wirres Muster aus dunklen und hellen Flecken. Die dunklen Flecken sind Luftblasen, die hellen Eiskristalle, sogenannte Körner, erklärt Freitag. Er liest etwas Erstaunliches aus dem Muster heraus.
Er hat hier also auch eine Besonderheit. Und zwar die Körner sind hier in besonderer Form zusammengesetzt. Sie bilden hier eine kontinuierliche Linie. Das ist eine Windkruste. Es ist eine Windkruste, das heißt also hier zu dieser Zeit gab es ein Ereignis, wo also über mehrere Wochen bis Monate es keinen neuen Schneezutrag gab und es auch relativ windig war, wo sich dann die Körner so zusammengefunden haben, dass sie eine kontinuierliche, hier in dem Fall so Kette bilden. Und das kann man also hier dran sehen und das ist jetzt in 90 Meter Tiefe, also es hat hunderte von Jahren überdauert.
Schließlich holt Freitag ein hauchdünnes Plättchen aus dem Schrank.
Das älteste Eis, das je ein Mensch gebohrt hat, ist also knapp 1 Million Jahre alt.
Behutsam legt er das Plättchen auf einen Lichttisch. Die einzelnen Kristalle sind genau zu erkennen. Sie schimmern in den unterschiedlichsten Farben, ganz ähnlich einer bunten Scheibe aus Tiffany-Glas.
Auch der Laie sieht, das sind also zentimetergroße Kristalle, die also in dieser Zeit gewachsen sind.
Das älteste Eis ist knapp 1 Million Jahre alt. Die Polarforscher können also im Prinzip bis zu 1 Million Jahre in die Vergangenheit schauen.
Ja, richtig. Das ist der Stand heute. In Zukunft haben wir also ein Projekt, wo wir das älteste Eis suchen, das jetzt auf der Erde existieren kann. Und wir hoffen, dass wir so auf 1,5 Millionen Jahre runterkommen.
Das uralte Eis erzählt den Forschern, wie das Klima damals war. Ob warm oder kalt, feucht oder trocken. Doch bei aller Faszination, nervt es nicht manchmal, wenn man stundenlang in der Kühlkammer zubringen muss, bei Temperaturen von minus 20 Grad?
Vor allen Dingen dann, wenn man Hunger hat. Wenn man nichts im Bauch hat, dann friert man nämlich schnell. Also dann wünscht man sich eigentlich schon einen warmen Arbeitsplatz.
Und im Sommer, wenn die anderen draußen bei 30 Grad am Strand liegen, wird da die Plackerei im Eislabor nicht zur brutalen Qual? Nein, nein, meint Johannes Freitag. Ganz im Gegenteil.
Im Sommer herrlich. Also es ist das Beste. Also im Sommer, da haben wir auch regelrechten Besuch hier im Labor, wo sich die Leute mal kurz abkühlen kommen.